Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.
Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Ich bin jetzt verbunden mit Horst Hamm. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Natur und Kosmos. Und das Magazin erscheint monatlich. Das nächste Mal gleich morgen am Freitag. Also wenn Ihnen das hier gefällt, was der Herr Hamm erzählt, dann können Sie sich das Heft gleich morgen kaufen, zum Beispiel am Bahnhof in der Zeitschriftenhandel. Und das Titelthema hat der Horst Hamm geschrieben. Und das ist das gleiche Thema, was wir heute in der Sendung haben, die Energiewende. Und dann legen wir jetzt gleich mal los, Herr Hamm. Was ist bei der Energiewende aus Ihrer Sicht jetzt erstmal vordringlich?
Ja, entscheidend ist, dass wir sie endlich angehen und nicht nur drüber reden. Energiewende, das heißt, wir müssen den Plan entwickeln, möglichst schnell aus der Atomenergie auszusteigen und das ohne Kohlestrom und ohne die weitere Förderung fossiler Energien. Das ist das Entscheidende. Und wir zeigen in unserer Geschichte, auf die Sie dankenswerterweise hingewiesen haben, dass das sehr wohl geht, dass es wirtschaftlich machbar ist, dass es finanzierbar ist und dass es vor allen Dingen sehr schnell gehen kann.
Wie funktioniert's? Wo müssen wir anfangen? Wo sind die größten Hebel?
Also erstmal müssen wir natürlich Geld in die Hand nehmen und investieren. Es gibt eine Studie von einem Forschungsverbund, da sind sehr, sehr gute Institute zusammengeschlossen. Dieser Forschungsverbund hat uns vorgerechnet, dass wir gigantische Gewinne machen, wenn wir jetzt bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen.
Aha, ich denke, der Strompreis steigt und es wird alles teurer.
Ja, der wird vielleicht jetzt kurzfristig steigen. Also ich will mal mit ein paar Zahlen
das
illustrieren. Wenn wir bis zum Jahr 2020 maximal sage ich, im Jahr 15 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Ich vergleiche das immer gerne mit den Rettungsplänen für Portugal, Griechenland. Da sind 80 Milliarden auf die Schnelle meist kein Problem. Erinnern Sie sich an die Finanzkrise. Da war noch eine Null mehr dran.
Ja.
Also wenn wir jetzt bis 2020 maximal 15 Milliarden in die Hand nehmen
pro Jahr,
dann werden die alternativen Energien so weit gefördert, dass sie danach im Sinkflug nach unten gehen und dass wir unterm Strich bis zum Jahr 2050 insgesamt 730 Milliarden Euro Gewinn machen. Wir in Deutschland.
Also noch keine 10 Jahre 15 Milliarden maximal pro Jahr investieren, da sind wir bei nicht mal 150 Milliarden.
Genau.
Und dann dreht sich's
und dann kann man richtig sehen, wie die Kilowattstundenpreise nach unten gehen und dadurch eben dieser gigantische Gewinn möglich ist. Wenn wir das Jahr 2050 erreicht haben, werden wir jedes Jahr 66 Milliarden Euro sparen. Also in den Jahren 2050 bis 2060 nochmal 660 Milliarden. Und das ist etwas, wo ich sage, klar, wir müssen das Geld jetzt in die Hand nehmen, aber unsere Kinder und Enkelkinder, die werden die Profiteure sein. Und ich sag mal, wenn wir ab 2030 wirklich gute Gewinne machen, dann leben wir hoffentlich auch noch, dann sind wir das auch ein Stück weit.
Ganz genau. Ja, und können wir unseren Lebensstil so beibehalten? Können wir weiterhin so viel Strom verbrauchen wie bisher? Oder wie sieht es damit aus mit Effizienz?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die Sie mir da gerade stellen. Mhm. Das Thema Effizienz ist das Thema, wo ich immer sage, daran sind alle Regierungen gescheitert. Die jetzige schwarz-gelbe Regierung, die frühere schwarz-rote Regierung und auch rot-grün. Wir haben das Thema Effizienz nicht hinbekommen. Ich mache das immer gerne als Beispiel im Kleinen klar, und zwar mit an meiner Familie. Wir sind eine vierköpfige Familie, wir haben allen Luxus mit Geschirrspüler, Waschmaschine bei zwei Kindern, läuft die fünfmal die Woche. Wir haben einen Fernseher, Computer, Laptop, wir haben alles da und wir nutzen es auch. Aber ich achte auf höchste Effizienz bei den Geräten. Es gibt bei Lampen keine einzige Glühbirne mehr. Ich habe nur Energiesparlampen. Und wir brauchen als vierköpfige Familie im Jahr etwa 1300 Kilowattstunden Strom.
Das ist ja kaum zu glauben.
Das ist ein Drittel von dem, was die durchschnittliche vierköpfige Familie verbraucht. Mhm. Und wir leiden nicht, weil wir ständig bei Kerzenschein in der Küche sitzen und der Papa kein Licht mehr zulässt, sondern weil ich beim Kauf aller Geräte darauf geachtet habe, dass das hocheffiziente Geräte sind. Und jetzt komme ich auf die andere Seite.
Ja.
Wenn wir 2700 Kilowattstunden Strom sparen, dann ist das fast schon ein Tausender im Jahr, den ich eingespart habe. Also das ist dann die soziale Seite dieses Wirtschaftens, dass es vielleicht mal teurer ist, manchmal nicht mal. Da geht es nur darauf zu achten, bei Stiftung Warentest sich das richtige Produkt anzugucken. Mhm. Und dann spart man einfach. Also sparsam heißt nicht gleich teuer.
Mhm. Gut, jetzt haben Sie das Stichwort sozial, Herr Hamm, schon in den Mund genommen. Es ist schon sozial, wenn ich mir 1000 Euro sparen kann, wenn ich Strom spare. Aber was habe ich davon, wenn ich vielleicht meinen Arbeitsplatz verliere, weil ich in der Kohleindustrie gearbeitet habe und das jetzt alles zurückgefahren wird und ich entlassen werde?
Also wenn Sie in der Kohle- oder Atomindustrie arbeiten, dann heißt es natürlich schon, dass Sie sich umorientieren müssen. Mhm. Aber Umorientierungen in unserem Wirtschaftssystem sind eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wenn Sie aber jetzt hinsehen und mal nicht von dem einzelnen Menschen ausgucken, sondern wenn wir volkswirtschaftlich gucken, dann sehen Sie in einem großen Atom- oder Kohlekraftwerk, da sind es minimale Arbeitskräfte, die den Betrieb dieser Anlagen am Laufen halten.
Ja.
Wenn Sie dagegen hingehen und auf die Energiewende setzen, dann werden wir Hunderttausende an neuen Arbeitsplätzen schaffen. Und zwar zum einen bei den Windradbauern, bei den Photovoltaikbauern, bei denen, die hier das Biomassekraftwerk herstellen. Also diejenigen, die es erstmal in der Fabrik errichten, diejenigen, die es aufstellen und dann letztlich diejenigen, die es warten. Wenn wir viele kleine Anlagen haben, dann werden wir einen viel größeren Handwerksleistung benötigen, um die Anlagen am Laufen zu halten. Das kann man so schon sehen. Wenn Sie ein Atomkraftwerk nehmen, da ist es eine einmalige, gigantische Investition, die getätigt werden muss, um das Ding zu bauen. Ich glaube, der Reaktor, der gerade in Finnland gebaut wird, der liegt gerade bei 4,5 Milliarden Euro und das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und der laufende Betrieb ist dann dafür entsprechend billiger. Bei den Alternativen ist es umgekehrt. Nehmen Sie ein Windrad, das wird aufgebaut, das hat auch keine 3 bis 5 Jahre Bauzeit, sondern da haben Sie in 4 Wochen das Rad errichtet und es geht ans Netz und es liefert Strom.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ja, und wenn das mal abgebaut werden müsste, hat man nicht das Problem, dass das tausende von Jahren strahlt, wie bei einem anderen Energieversorgung.
Da haben Sie einfach recht. Wir haben auch kein ungelöstes Müllproblem, wobei wir auch da noch besser werden können. Also ich weiß, dass diese Verbundenheit Werkstoffe, die meinetwegen in Windrädern benutzt werden, die sind noch nicht so gebaut, dass sie recycelbar sind. Ja. Also das, da könnte sich die Windenergie noch verbessern. Ja. Es ist nicht so, dass man da keine Kritik üben kann.
Ja. Da gibt es ja das Stichwort Cradle to Cradle. Das ist ein ganz weites Feld, da werden wir mal eine eigene Sendung dazu machen, um da auch mal die Ökobranche zu beleuchten, wie weit die da schon...
Das lohnt sich in jedem Fall. Also wir haben ja nicht nur Strom, wir haben auch Gebäude. Es gibt mittlerweile Null- und Plus-Energiehäuser. Mhm. Auch da weiß ich, dass die Industrie noch nicht so weit ist, Häuser zu bauen, die hinterher so abgebaut werden können, dass die Werkstoffe gleich wieder im nächsten Haus eingesetzt werden können, sondern das sind verklebte Verbundmaterialien, die letztlich als Sondermüll irgendwo auf eine Halde oder eine Müllverbrennung kommen. Und eigentlich darf das nicht sein. In Berlin, weiß ich, wird gerade ein Modellhaus erstellt, das sowohl den Energiebedarf der Bewohner deckt, als auch es erlaubt, gleich zwei Elektroautos und einen Elektroroller hier über den Photovoltaikstrom, der vom Dach geerntet wird, in Batterien zwischengespeichert wird, in diesen Gefährten genutzt werden kann. Und dieses Haus ist eben nicht nur energetisch hervorragend, sondern es ist so gebaut, dass es in 2 Jahren abgebaut und an anderer Stelle genau wieder aufgebaut werden kann. Respekt. Und so muss es sein.
Also meine Immobilie sorgt sogar noch für meine Mobilität.
Es ist zumindest, es ist zumindest eine Möglichkeit.
Nein, ich meine jetzt nicht den Abbau, sondern den Strom, der auf dem Dach geerntet wird, sorgt dafür, dass mein Auto und mein Motorroller fährt.
Genau, also es ist ein Konzept, das vom Bundesbauministerium im Moment gezeigt wird. Man muss sehen, sowas geht nur im Ein- oder Zweifamilienhausbereich. Das geht nicht in einer Großstadt wie München, wo wir hier sind, weil da wohnen zu viele Leute und da ist die Dachfläche zu gering, um jetzt allen Leuten die Elektromobilität zu gewährleisten.
Ja. Aber gibt es andere Ideen, wie man das dann für Mehrfamilienhäuser auch noch lösen kann?
Na, es wird wahrscheinlich, auch das gehört zur Energiewende, andere Mobilitätskonzepte bedürfen. Man darf nicht mehr so weit weg wohnen vom Arbeitsplatz, dann wird die Mobilität verringern. Man braucht Carsharing-Konzepte, man braucht einen verbesserten öffentlichen Nahverkehr. Da wird sehr viel noch umgedacht werden müssen, weil zur Energiewende gehört auch, dass wir weg vom Mineralöl kommen. Und das ist nicht einfach nur aus Klimagründen eine Notwendigkeit. Ich gehe sogar eher davon aus, dass das Mineralöl bis zum letzten Tropfen in unseren Automotoren verbrannt werden wird. Es ist einfach eine Möglichkeit deshalb, weil wir den letzten Tropfen jetzt schon absehen und einfach umsteigen müssen.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Hier ist es Lora München auf der 92.4.
Gehen wir nochmal auf das Thema Strom. Sie haben davon gesprochen, dass das auch für das deutsche Handwerk ein Segen sein kann. Und weil die dann die Dächer montieren und also die Solarpanels und das dann auch das eine Chance für die deutsche Ingenieurkunst ist. Jetzt gibt es aber auch noch ein Riesenprojekt, das firmiert unter dem Namen Desert Tech, wo in Nordafrika riesige Flächen Solarenergie ernten sollen, wird von Großkonzernen, Konsortialführung, glaube ich, Münchner Rück, betrieben. Was halten Sie eigentlich davon? Das ist ja eigentlich nicht dezentral, das ist zentral, das ist nicht von kleinen Handwerksbetrieben, sondern von Großkonzernen und es ist im Ausland, wo dann möglicherweise uns der Stromhahn zugedreht werden könnte.
Also man muss es von verschiedenen Seiten her angucken. Zum einen ist Desertec auch nicht zentral. Das ist nur dann zentral, wenn man nur den Blick auf die Wüste, auf die Sahara richtet und denkt, aha, ein zentraler Ort, von dort liefern wir den Strom hierher. Das Desert-Konzept geht aber viel weiter. Das will eigentlich den Sonnenstrom
aus Nordafrika und Südeuropa mit den Windkapazitäten an der Atlantikküste, mit den Wasserkapazitäten in Norwegen genauso verbinden wie mit der Windkraft, die wir in Osteuropa als Möglichkeit haben und der Biomasse, die wir hier vor Ort bei uns haben. Also es ist die Kombination verschiedenster Energiequellen, alternativer Energiequellen, die weiträumig zu uns gebracht werden, um dann hier den Strom zumindest zu einem Teil zu decken. Und ich will erstmal all denen sagen, die Angst haben, ja komm, da werden wir doch schon wieder abhängig. Es sind so viele unterschiedliche Einspeiser, dass wir eben nicht von einem einzigen abhängig sind, wie wir heute meinetwegen von Gas von Herrn Putin oder vom Öl von Herrn Gaddafi abhängig sind. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Und es gibt einen zweiten gewaltigen Unterschied. Wenn uns die heutigen Herrscher der Welt nicht wohlgesonnen sind, dann können die sehr wohl Gas und Öl abstellen und sagen, oh, ich verkaufe es in einem Jahr an einen, der zahlt mir noch mehr. Mhm. Wenn später einmal bei diesen alternativen Energien einer sagt, ich will den Sonnenstrom nicht nach Europa liefern oder den Windstrom nicht nach Deutschland, dann hat er den Schaden. Dieser Strom ist für ihn nicht speicherbar. Das ist einfach ein Verlust. Es ist anders als bei Öl und Gas. Und es würde sofort ein anderer einspringen, der die Lücke schließt.
Genau.
Ganz genau. Also das ist ein großer Unterschied. Also das ist die eine Sache. Die zweite ist, ich bin sicher, wir werden es bekommen. Wir diskutieren heute noch darüber, aber wir werden es bekommen. Aber wir werden das frühestens mit den ersten Anlagen nach 2020 bekommen. Wir brauchen ein leistungsfähiges Stromnetz, ein sogenanntes Hochspannungsgleichstromübertragungsnetz. Das muss gebaut werden. Auch das sind Kosten, die können wir uns gut leisten. Und wir brauchen natürlich die Anlagen selbst und dafür müssen erstmal die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Da sind die Politiker hoffentlich heute gut genug dran, um das für die Zeit nach 2020 zu machen. Sprich, wir werden das bekommen, für die schnelle Energiewende werden wir das nicht zur Verfügung haben. Wenn wir jetzt aus der Atomkraft schnell aussteigen wollen, müssen wir andere Konzepte gehen. Und das ist die heimische Photovoltaik, das ist die Windenergie vor Ort oder offshore in Nord- und Ostsee. Und das ist das Thema Effizienz. Und jetzt vorhin habe ich das Thema Effizienz im Kleinen gebracht. Es gibt eine Studie, Sofortprogramm Energieeffizienz bis 2020. Dies ist eine deutsche Unternehmensinitiative, die vom Wuppertal-Institut unterstützt wurde. Die haben ein 10-Punkte-Sofortprogramm aufgelegt und die haben gesagt, bis 2020 sparen wir jedes Jahr 19 Milliarden Euro an Energiekosten ein, wenn wir gleichzeitig etwa 12 Milliarden einsetzen. Das ist ein gigantischer Gewinn. Also das heißt, Energieeffizienz ist etwas, das kostet erstmal eine Investition, die wird aber sofort wieder gedeckt durch die Energieeinsparnis. Und wir werden so viel Energie bis 2020 allein durch Effizienz einsparen können, dass wir dadurch 10 Atomkraftmeiler vom Netz nehmen können. 17 haben wir, glaube ich, noch.
Ja, und wenn das alles so genial ist, wer legt da Steine in den Weg, aus welcher Motivation heraus?
Das ist eine gute Frage, aber die ist auch relativ leicht zu beantworten. Wenn Sie mal, wir haben 4 große Energieversorger, die quasi wie ein Monopolzusammenschluss unseren Energiemarkt zu großen Teilen beherrschen. Das ist die RWE, das ist E.ON, das ist Vattenfall und das ist die NBW, die jetzt von einer grün-roten Regierung auch noch in Besitz genommen ist. Das ist vielleicht eine gute Weiterentwicklung. Diese 4 Energieversorger machen mit dem bestehenden System gigantische Gewinne. Das sieht etwa so aus, dass die RWE in den Jahren 2010 und 2009 zusammen 15 Milliarden oder 14 Milliarden waren es, 14 Milliarden Gewinn gemacht hat, die NBW noch ein bisschen mehr. Ich glaube, bei der waren es 15 Milliarden in nur 2 Jahren. In 2 Jahren
Gewinn, nicht Gewinn. Umsatz.
Nicht Umsatz, Gewinn. Also beide Firmen zusammen 29 Milliarden Euro Gewinn. Können Sie auf deren Website unter Investors Relations, kann jeder nachlesen. Und diese Firmen agieren, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, beim Thema Energieeinsparung nach dem Motto, nur eine verkaufte Kilowattstunde ist eine gute Kilowattstunde, denn wir haben noch kein Modell, das sagt, für eingesparte Energie kriegen die Energieversorger Geld, sondern die wollen ihre Energie, sei es Gas für Wärme, sei es Strom für den Fernseher und die Waschmaschine, die wollen sie einfach verkaufen und sie sind nicht daran interessiert, dass sich da etwas ändert. Noch vor kurzer Zeit hat E.ON damit geworben, dass die Leute Nachtstromspeicheröfen sich ins Haus stellen und mit Strom ihre Heizung decken. Das ist die unsinnigste Art, hier Strom zu nutzen. Da wird erst mit großem Aufwand Strom erzeugt, indem man meinetwegen Kohle verbrennt, um es dann im Nachtstromspeicherofen zu speichern und wieder in Wärme zurückzumachen. Das ist so ein Energieverlust, das ist ungeheuer. Das können wir uns einfach nicht leisten.
Ja, was kann dann die Politik als unsere Volksvertreter tun, damit die Energiewende voranschreitet und nicht die Stromkonzerne uns diktieren, wie es weitergeht?
Also im Moment geht sie ja in die richtige Richtung. Sie geht genau in die Richtung, dass sie die Alternativen stärker fördert. Ob das Thema die Förderung von Offshore-Wind jetzt die beste ist, das müsste man jetzt in einem Spezialseminar diskutieren. Aber sie geht in die richtige Richtung. Sie geht in die richtige Richtung, den Häuslebauern wieder mehr Investitionsanreize zu geben. Entweder durch direkte Förderung oder durch Steueranreize. Das ist dringend notwendig. Es gibt aber mehr. Es gibt CO2-Abgaben. Es ist wichtig, dass wir international vorankommen. Über den Emissionshandel und über ein Kyoto-Nachfolgeprogramm. Also es ist wichtig, dass wir in Deutschland nicht eine Insel bleiben und alle anderen machen so weiter. Das würde nämlich nichts bringen zur Energiewende, sondern wir müssen den anderen Völkern, unseren Nachbarn direkt, aber auch den Schwellenländern, den Drittweltstaaten, den Amerikanern, die weit hinterherhinken, klar machen, Leute, die Energiewende bringt etwas. Und das geht zum einen natürlich auch über eine Kostenrechnung. Also der schreckliche Unfall in Fukushima hat zum Beispiel allen klar gemacht, was volkswirtschaftliche und was betriebswirtschaftliche Kosten sind. Dieses Kernkraftwerk war nicht versichert, genauso wenig wie alle unseren Kernkraftwerke versichert sind, denn Atomkraft ist de facto nicht versicherbar, weil ein einziger Unfall vielleicht mehrere hundert Milliarden Euro Schaden verursacht. Ich glaube, unsere Gesamten sind mit etwa 2 Milliarden insgesamt versichert, mit mehr nicht. Wenn wir einen Flugzeugabsturz in einem Atomkraftwerk haben, zahlt nicht der Betreiber die Folgeschäden, sondern wir als Gesellschaft.
Ja, und das menschliche Leid, was dadurch entsteht,
also kann man gar nicht beziffern. Das kann man nicht beziffern. Das ist die eine Schiene. Also es ist quasi naiv zu glauben, Atomkraft wäre billig. Also wenn wir sehen, was die Japaner jetzt für ihre Schrottreaktoren alles bezahlen müssen, dann sehen die, das ist ein Irrweg. Wir haben zum Glück noch nie einen solchen Unfall erleiden müssen und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Aber
mir hat Tschernobyl schon gereicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, auch wenn das so weit weg war. Die Wolke, die da kam, hat schon unser Leben auch ganz schön beeinträchtigt.
Ich bin ein leidenschaftlicher Wanderer und Pilzesucher.
Ja.
Ich esse noch einmal im Jahr Pilze, weil ich weiß, hier in Oberbayern ist die Strahlungswolke abgeregnet worden und unsere schönen Schwammerl, die sind nach wie vor mit dem Cäsium, das von Tschernobyl zu uns kam, so belastet, dass ein einziges Pilzgericht reicht, um mir die Radioaktivität eines Fluges von, was weiß ich, München nach Mallorca hier reinzugeben. Das tue ich mir einmal im Jahr an, weil ich gerne Pilze esse, selbstgesammelte, aber mehr nicht. Also wie gesagt, da gebe ich Ihnen einfach nur recht.
Wir sind hier bei Radio LoRa auf 92,4, verbunden mit Horst Hamm. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Natur und Kosmos. Das Titelthema in der morgen erscheinenden Ausgabe von Natur und Kosmos lautet die Energiewende. Genau das gleiche Thema wie wir heute. Wenn Sie sich für das Heft interessieren, Bahnhofsbuchhandlung kann man sie es in jedem Fall besorgen und in anderen gut sortierten Zeitschriftläden. Aber Sie können auch anrufen unter dem Leserservice, wenn Sie das Heft mal näher kennenlernen wollen. 01 80 und die 5, dann 260 153. Und Sie können jetzt auch sich schon mal einen Stift bereitlegen, weil wir machen ein Gewinnspiel, wo wir dann auch was von Natur und Kosmos verlosen. Ja, Herr Hamm, ich sage Ihnen ganz lieben Dank, dass Sie uns so breit und tiefgründig und schön erklärt haben, wie die Energiewende funktionieren kann. Zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein Tipp. Was kann jemand als Einzelner zur Energiewende schnell und effizient beitragen?
Ja, erstmal auch Ihnen herzlichen Dank.
Ja, sehr gern geschehen.
Also den Tipp gebe ich gerne. Den machen viele auch jetzt schon. Oder ich will eigentlich zwei Tipps geben. Also der erste Tipp ist, machen Sie Ihre eigene Energiewende. Es gibt 4 überregionale alternative Stromversorger. Das ist Naturstrom, sind die Elektrizitätswerke Schönau, das ist Lichtblick und das ist Greenpeace Energy. Gehen Sie hin, gehen Sie auf deren Website und wechseln Sie dorthin. Es kostet Sie 5 Minuten, ein Formular auszufüllen und dann sind Sie bei einem Stromversorger, der garantiert Atom- und Kohlestromfrei Ihnen zu Hause Ihren Strom liefert. Dann haben Sie Ihre persönliche Energiewende gemacht und dann wird keiner der jetzigen Atomstromer, keiner der jetzigen Kohlestromer mit ihrem Geld noch Gewinne machen. Das ist das Wichtigste. Mhm. Dann geben Sie Ihr Geld dorthin, wo es sinnvoll für die Energiewende arbeitet. Und die andere Sache ist, das, was ich ganz am Anfang aus meinem persönlichen Beispiel beschrieben habe, gehen Sie hin, wenn Sie wieder Geräte kaufen, kaufen Sie effiziente Geräte und achten Sie auch darauf, was Sie wirklich brauchen. Ein Teil der verlorenen Effizienzgewinne wird dadurch verloren, dass wir alle immer mehr Geräte haben und dieses Mehr an Geräten den Effizienzgewinn auf der einen Seite sofort wieder auffrisst. Okay. Auch da muss jeder Einzelne an sich arbeiten.
Also vielleicht mal dran denken, die Wäsche wieder an der Luft zu trocknen, statt in einen Wäschetrockner zu schmeißen, ist sehr, sehr viel Strom verbraucht und wird sich vielleicht wundern, dass das auch relativ zügig geht und die Wäsche deswegen auch genauso frisch sein wird wie aus dem Wäschetrockner.
Zum Beispiel.
Genau. Herr Hamm, nochmal ganz lieben Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Heft weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht hören wir uns in einer unserer nächsten Sendungen, wenn wir wieder ein passendes Thema haben, mal wieder.
Ich bedanke mich, Herr Eutin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren ja jetzt einige gute Tipps und Infos von Horst Hamm, dem stellvertretenden Chefredakteur der Zeitschrift Natur und Kosmos. Wie schon angekündigt, hatte er uns 3 Mini-Abos der Zeitschrift Natur und Kosmos zur Verlosung bereitgestellt. Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie uns doch einfach jetzt an. Unter 089 für München 51 56 76 0. Sprechen Sie auf das Band, das dann angeht, einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann zurück. Und es lohnt sich für alle Anrufer. Die ersten 3 bekommen das Mini-Abo und alle anderen erhalten einen kleinen Trostpreis, ein Infopaket des Bund Naturschutz. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 089 für München 51 56 76 0.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns. Wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 480-2851. 480-2851.
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.
Ah. Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Here comes the sun, and I say, it's alright.